Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir hören noch einmal zwei Verse aus dem Evangelium von heute bei Lukas im 2. Kapitel. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, also als die Eltern Jesus sahen. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Amen. Ihr Lieben, als wir Weihnachten gefeiert haben, war Jesus noch ein kleines Baby, gerade erst geboren. Dann haben wir letzte Woche uns erinnern lassen, dass die Weisen das Kleinkind Jesus besucht haben, ihm Geschenke gebracht haben. Und ja, nächste Woche, da ist Jesus schon groß, ist er schon erwachsen, beginnt seine öffentliche Wirksamkeit. Und heute ist die einzige Geschichte zwischendrin, wo Jesus eben ein Jugendlicher ist, 12 Jahre, fast ein Teenager, würden wir heute sagen. Und wenn wir das nur so sehen, dass es diese eine Geschichte nur gibt, da können wir uns wundern und manche sind vielleicht sogar enttäuscht. Warum nur diese eine Geschichte aus Jesu Kindheit und Jugend? Einige Leute, die waren deswegen so enttäuscht, dass sie sich selber Gedanken gemacht haben, wie hätte es sein können? Ja, es gibt Geschichten aus der Kindheit von Jesus. Da gibt es zum Beispiel diese ziemlich bekannte Begebenheit, dass Jesus aus Lehm Sperlinge gemacht hat, dann in die Hände geklatscht hat und dann sind die Vögel weggeflogen. In anderen Geschichten wird berichtet, dass Jesus geärgert wurde und zur Strafe dafür hat Jesus jemand mit Blindheit geschlagen. Und in der dritten Begebenheit, da verunglückt einer von Jesu Spielkameraden, er stirbt. Was macht Jesus? Er erweckt ihn wieder zum Leben. Diese Erzählungen aus der Kindheit von Jesus, die sind spektakulär, die gefallen unserer Neugier, aber sie sind ausgedacht. Menschen haben sich überlegt, wie hätte es sein können. Gott, der hielt es für ausreichend, uns eben diese eine Geschichte von dem 12-jährigen Jesus mit in der Bibel mitzugeben. Ja, der Heilige Geist hat Lukas geleitet, genau das aufzuschreiben. Und warum diese Geschichte gut ist, ausreichend ist, das wollen wir uns heute jetzt anschauen. Als erstes, der 12-jährige Jesus weiß, was er tun muss. Jesus weiß, was er tun muss. Was Maria und Josef durchgemacht haben, da können wir uns alle irgendwie nachfühlen, besonders Eltern, die ihr Kind mal längere Zeit nicht gesehen haben und sich dann schon gewundert haben, wo ist das Kind? Jesus war weg. Das haben sie am Abend mit Schrecken festgestellt und dann ging das Suchen los. Haben sich umgehört unter den Bekannten, den Verwandten und als feststand, keiner hat ihn gesehen, dann sind sie zurückgelaufen, zurück nach Jerusalem. Und einen Tag haben sie gebraucht, dann waren sie vielleicht wieder da, aber Jesus war noch nicht wieder da. Ein weiterer Tag ist vergangen und sie sind schon vielleicht langsam verzweifelt. Haben wir jetzt etwa dieses besondere Geschenk, diesen besonderen Sohn verloren? Am dritten Tag dann die Erleichterung, die Suche hat endlich Erfolg. Jesus ist wohlauf, sitzt bei den Gelehrten im Tempel. Und Maria, die wahrscheinlich von ihren Gefühlen überwältigt ist, die sagt als allererstes: Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Wie kannst du uns das antun, Jesus? Aber die Worte von Jesus, die überraschen wieder einmal. Er sagt nicht als allererstes: Entschuldigung, ich habe irgendwie die Zeit vergessen, Mama und Papa, bitte verzeiht mir, sagt er nicht. Und er tut auch nicht das, was ein Teenager vielleicht heutzutage machen würde. Er holt auch nicht zum Gegenangriff aus und sagt: Hört mal, ihr habt mich vergessen, ihr habt mich ja allein gelassen. Sagt Jesus auch nicht. Was sagt er? Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Maria und Josef hätten wissen können, wo sie Jesus vielleicht finden können, wo er sein könnte, denn er war der Sohn des allmächtigen Gottes. Das war ihnen nichts Neues. In den ersten Worten, die uns von Jesus berichtet sind, aus seinem Mund kommen, da können wir staunen darüber, dass Jesus schon sehr bewusst ist, weswegen er auf der Welt ist. Da heißt es, ja, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Dieser griechische Satz, der deutet aber nicht zuerst oder nicht vor allem auf den Ort hin, ne, dass Jesus quasi jetzt den Rest seines Lebens im Tempel sein muss. Man kann ihn ein bisschen freier übersetzen. Jesus sagt, ich muss da sein, wo es um Gott geht, wo es Gottes Sache ja im Mittelpunkt steht. Denn das war ihm ja sehr klar. Jesus muss sich um die Dinge kümmern, die Gott wichtig sind. Das oben anstellen. Er soll das wollen, was Gott will. Das tun, was Gott sagt. Er muss in Gottes Wort forschen. Dazulernen, was ist über diesen Messias vorausgesagt. Ja, wie ein kleines Kind, erstmal lernen, was steht in Gottes Wort. Und dann soll er jeden Tag für Gott leben, sei es im Tempel oder außerhalb. Wenn wir all dieses Müssen durchgehen, diese Dinge, die Jesus scheinbar tun muss, können wir uns fragen, aber ist es wirklich so? Muss Jesus das machen? Und ja, erstmal können wir sagen, als wahrer Gott, als Sohn des allmächtigen Gottes, zwingt Jesus nichts dazu. Er müsste nicht, aber er verpflichtet sich selber, weil er uns lieb hat, weil er weiß, wenn ich die Menschen retten will, dann muss das sein. Deswegen möchte ich das tun. Ja, die Liebe gebietet es ihm. Deswegen muss er, deswegen macht er es. Wenn wir nur darüber nachdenken, wie das Leben von Jesus so aussah, bis dahin und dann noch weiterging, dann ist es erstaunlich. Dann können wir staunen, dass Jesus kein Fehler unterlaufen ist. Und manche ziehen dann den Schluss, Jesus ist vor allem ein ganz super gutes Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Nach dem Motto, als würde Jesus sagen, ich mache nichts falsch, damit alle anderen eben auch nichts falsch machen, damit sie das versuchen, genauso zu machen wie ich. Und ja, wir können diesen Gedanken noch ein bisschen weiterdenken. Man kann ihm was Positives abgewinnen. So wie Jesus jede freie Minute seinem Vater widmet, sind auch wir gut beraten, ja, Jesus, Gottes Wort oben anzustellen, auch unsere Freizeit damit zu verbringen, Gott zuzuhören. Oder so wie Jesus es für Jesus selbstverständlich ist, dass er nicht nur die festgeschriebenen Feiertage in Jerusalem bleibt, sondern weiter feiert, mehr von Gott erfahren will, mehr lernen will. So können auch wir uns mitnehmen. Ja, wenn der Gottesdienst nicht das Einzige ist, wo wir von Gott hören, nicht nur Weihnachten und Ostern das Einzige ist, ja, das ist gut. Mehr ist besser. Oder so wie Jesus immer wieder die Ruhe des Gebetes sucht, so dürfen auch wir all unsere Sorgen, all unsere Nöte Gott bringen, vor die Füße legen und er kümmert sich. Jesus als Vorbild, dem kann man was Positives abgewinnen. Aber wenn man diesen Weg weitergeht und sagt, Jesus ist nur Vorbild, dann kann es auch gefährlich werden. Und dann könnte es sein, dass wir an Jesus, dem Retter, vorbeigehen. Dass wir an dem Evangelium vorbeilesen, was uns die Bibel so klar gibt. Das könnte sein, dass wir dann nicht mehr verstehen, was Gnade bedeutet. Dass wir vielleicht sogar verpassen, dass Jesus der Grund zur Freude ist, der Grund zur Hoffnung, der Grund aufatmen zu können. Denn wenn ich nur dem Vorbild folge, dann werde ich irgendwann verzweifeln, weil ich es niemals schaffe. Aber Jesus will nicht vor allem Vorbild sein, auch nicht für Maria und Josef, wo er sagt, ich hab's besser gemacht als ihr. Ich bin ein frommer Jude hier gewesen und hier geblieben. Warum müssen die Dinge des Vaters an oberster Stelle stehen für Jesus? Warum muss er sein, wo sein Vater ist? Für uns. Ich habe schon gesagt, ne, aus Liebe tut er's, er tut's an unserer Stelle. Das Erlösungswerk von Jesus, das hat diesen einen Teil, wo er am Kreuz stirbt und die Strafe leidet für uns. Aber genauso wichtig war der erste Teil, dass er alles in vollkommener Art und Weise gelebt hat an unserer Stelle, vollkommen das Gesetz gehalten hat für uns. Wo wir die Arbeit, die Familie, die Freizeit wichtiger nehmen als Gott, hat Jesus das niemals gemacht. Für uns Gott immer an die erste Stelle gesetzt. Wo wir anderen Menschen wehtun, statt zu helfen, statt zu lieben, da liebt Jesus vollkommen. Hat Jesus jeden Tag wieder sich aufgegeben für andere Menschen, denen das geschenkt, was sie wirklich brauchen. Wo wir nicht auf unsere Eltern, nicht auf unsere Chefs, nicht auf unsere Regierung gehört haben, da gehorchte Jesus. Und zwar für uns. Und so ging er in unserer Geschichte auch bereitwillig mit Maria und Josef mit. Jesus musste all das tun, damit wir es eben nicht tun müssen. Dass uns das tun müssen erspart bleibt. Und mit anderen Worten, damit wir vor Gott gut dastehen können. Manchmal, da sind wir unzufrieden mit unserem Leben. Stellt euch vor, ihr erzählt einem Freund, ja, mir ist wieder das und das passiert und ich habe das und das wieder nicht hinbekommen. Ich fühle mich wie ein Versager, ich bin mal wieder gescheitert. Und euer Freund, eure Freundin versucht zu helfen und sagt, ach, nimm's doch nicht so schwer, das passiert doch jedem mal, ist doch gar nicht so schlimm und es gibt doch Leute, denen geht's viel schlechter als dir. Die kriegen das noch schlechter hin. Du bist doch schon ganz gut, auf einem guten Weg. Wenn euch sowas gesagt wird, hilft euch das? Baut euch das auf? Nun, vielleicht ein bisschen, aber die Botschaft ist doch nichts anderes als, du bist mittelmäßig. Freu dich, dass du mittelmäßig bist. Es gibt welche, denen es schlechter geht, die es schlechter hinbekommen. Und wenn wir länger darüber nachdenken, geht davon Unzufriedenheit nicht lange weg. Was wirklich hilft, ist das, was Gott sagt. Er sagt, ich sehe, was du getan hast und nach meinem Standard ist es nicht mal Mittelmaß. Es ist eigentlich nichts. Es ist nicht annähernd genug. Aber weißt du was? Ich habe was für dich. Ein Geschenk. Mein Sohn Jesus hat ein wundervolles, ein unnachahmliches, ein beispielloses Leben geführt. Und Jesus verdient dafür die höchste Anerkennung. Er verdient das Erbe seines Vaters. Er verdient Lob. Er verdient Hilfe. Er verdient Unterstützung. Aber ich will all das stattdessen dir schenken. Dir zukommen lassen. Ich möchte dich mit den Augen ansehen, wie ich Jesus ansehe. Das kann uns aufbauen, wenn wir niedergeschlagen sind. Gottes Sicht der Dinge. Dass Gott sagt, ich habe Freude an dir, nicht wegen uns, sondern wegen Jesus, auf den er stattdessen schaut. Und alles, was dreckig ist, ist abgewaschen, ist vergeben. Ja, wir dürfen das jeden Abend im Gebet vor Gott bringen. Einerseits, wie wir uns sehen mit all unserer Schuld, mit all unserer Dreckigkeit und dann uns freuen darüber, wie Gott auf uns schaut, weil er auf Jesus schaut, den Vollkommenen, der das Leben hinbekommen hat an unserer Stelle. Eine zweite Sache können wir noch von Jesus lernen oder aus dieser Begebenheit, nämlich wie wir Frieden finden, wie wir das finden, was wir wirklich suchen. Maria und Josef, die haben sich ja auf die Suche gemacht und sie haben nach anstrengender Zeit, nach ja, sorgenvoller Zeit ihr Kind wiedergefunden im Tempel. Und ja, nachdem sie das gehört haben, was Jesus gesagt hat, da hätten sie antworten können, Jesus, werd du erstmal erwachsen. Du hast doch gar keine Ahnung. Stattdessen heißt es, Maria behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Uns geht es vielleicht manchmal ähnlich wie Maria und Josef, dass wir die Worte von Jesus oder die Bibel oder unser Leben nicht verstehen. Aber tun wir nicht den Fehler, dann zu sagen, Jesus, du hast doch keine Ahnung. Hören wir nicht auf, darüber nachzudenken, sondern machen wir es wie Maria, die die Worte bewegt in ihrem Herzen. Eine Sache, die wir ein Leben lang vielleicht nicht verstehen können, aber so wertvoll, so wichtig ist, ist eben diese Freiheit vom Tun müssen. Dass wir, weil Jesus es gemacht hat, eigentlich gar nichts mehr tun müssen. Das würde ja bedeuten, dass wir nicht mal in die Kirche gehen müssen. Dass wir nicht mal Bibel lesen müssen. Dass wir nicht mal zum Abendmahl gehen müssen. Dass wir auch die Worte von Jesus eigentlich nicht bewegen müssen. Der Weg in den Himmel ist doch frei, durch Jesus, ohne dass wir einen Finger krumm gemacht haben. Das ist ja Gnade. Und ja, das stimmt. Und die andere Seite ist die, wenn es so einen gibt, der uns all unsere Lasten abnimmt, der uns den Himmel schenkt, wortwörtlich, wenn es jemand gibt, der uns hilft, alle Selbstzweifel zu überwinden, ja, es uns neu froh macht, wo keine Quelle der Freude eigentlich da ist, dann bewegt sich in uns etwas, da ist plötzlich ein Wollen da, kein Müssen mehr. Dann will ich plötzlich in die Kirche gehen, dann will ich mehr erfahren von diesem Jesus. Dann will ich Jesus besser kennenlernen, dann suche ich ihn und will ihn finden, dann gehe ich dorthin, wo er zu finden ist. Ja, und wir haben über das Abendmahl gesprochen. Ja, dann will ich so oft wie möglich Vergebung empfangen, mir zusagen lassen, dass auch mir neu vergeben ist. Wir können es vielleicht ein kleines bisschen vergleichen mit einem Prospekt, wo ein super, super Schnäppchen von etwas drin ist, was wir schon immer haben wollten. Und dann sagen wir, das muss ich einfach haben, das muss ich einfach kaufen. Wenn wir darüber nachdenken, das müssen wir natürlich nicht, aber wir wollen es. Wir wollen es. Das Angebot ist zu gut. Und so ähnlich ist es mit Jesus und was er anzubieten hat. Nein, wir müssen nichts mehr, aber das, was Jesus anzubieten hat, ist zu wunderbar, als dass wir Nein sagen könnten oder sollten. Ich will diesen Frieden, ich will diese Vergebung, ich will diesen Glauben, ich will diesen Trost, ich will diesen Halt, ich will diese Fähigkeit zu lieben. Ich will Jesus und durch Jesus leben und mit Jesus leben. Und genau das, genau dazu hat uns Gott auch eine Gemeinde gegeben, dass wir eben nicht alleine dastehen, sondern ineinander, aneinander diesen Trost finden. Hier in seinem Wort, in diesen Gottesdiensten, hier, wo wir uns neue Hoffnung zusprechen dürfen, wo wir im Abendmahl Vergebung finden, wo wir uns gegenseitig annehmen können, trotz unserer Fehler, trotz unserer Schwächen, wie Jesus. Ja, nicht zuletzt dürfen wir hier wachsen wie Jesus. In Weisheit, in Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ja, so wie Jesus zunahm, dürfen wir zunehmen. Ist eine erstaunliche Geschichte. Jesus als 12-Jähriger ist nicht spektakulär und doch wunderbar. Jesus wusste, was er muss, damit wir eben nichts mehr müssen. Jesus sagt, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Das hat Gott gelebt, das hat Jesus gelebt bis zuletzt, damit wir gut dastehen vor ihm. Und so, dass wir wissen dürfen, dass Jesus jeden Tag mit voller Freude auf uns schaut und eines Tages uns voller Freude im Himmel erwartet. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.